dein Wort, dass ich es weitergeben darf. Ich bete darum, dass du mir hilfst, das auszulegen. Ich bete darum, dass es in die Herzen geht. Und ich danke dafür dein Wort, dass du uns das gegeben hast, damit wir erkennen können, was dein Wille ist. Danke, Herr. Amen. Wir sind gerade in der Predigtreihe von der Bergpredigt. Wir haben letztes Mal angefangen. Ich habe eingeführt, so um was es geht. Es geht eigentlich um das Himmelreich, um das Reich Gottes. Jesus ist der König. Er ist kein Demokrat, sondern er ist König. Er bestimmt, wo es lang geht. Und es ist seine, sozusagen seine Satzung, die Bergpredigt sind seine Gedanken, wie er sich vorstellt, wie es zugeht in seinem Reich. Und das Ziel ist eigentlich, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Herr will uns immer ähnlicher machen, wie Jesus ist, immer heiliger, dass wir ihn nachfolgen können und so leben, wie er sich das eigentlich vorstellt. Und Jesus ist ja rumgereist, er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat gelehrt, er hat erklärt, was das Reich Gottes ist. Und diese Bergpredigt ist eigentlich sozusagen der Integrationskurs, dass man versteht, wie geht es in diesem Reich eigentlich zu. Und hier nochmal die Übersicht. Genau, müssen wir die nächste Folie reintun. Genau hier. Da sieht man nochmal, um was es geht, die 8 Merkmale und dann bis hin zu verschiedenen Beziehungen von Himmelsbürgern, also ganz unterschiedliche Bereiche. Und wir sind noch ganz am Anfang von den 8 Merkmale und Verheißungen. Und diese Merkmale und Verheißungen sind eigentlich die Voraussetzung, wenn man das verstanden hat, wenn man das lebt, dann sind die anderen Sachen eigentlich erst zu verstehen bzw. zu machen. Es geht dann um Feinde lieben, Salz und Licht sein und so weiter. Aber das Wichtigste ist eigentlich es ist ganz wichtig, den Anfang zu verstehen, sonst macht der andere Teil keinen Sinn. Und es fängt immer an, da gibt es so 8 Seligpreisungen, heißt es, glücklich zu preisen sind. Also heißt, wenn man das befolgt, wenn man da glücklich ist, also wenn man das verstanden hat, dann bist du glücklich. Also es gibt immer eine Aussage, eine Ursache und dann gibt es ein Ergebnis. Und dieses Glücklichsein ist nicht so, ich habe es zufällig gefunden oder ein glücklicher Umstand, ich habe beim Los gewonnen und habe jetzt vielleicht eine Mille gewonnen, das ist ein glücklicher Umstand. Oder man hat seine Traumfrau getroffen, das ist auch ein glücklicher Umstand, das ist toll, da freue ich mich drüber. Aber dieses Glücklichsein ist unabhängig von der Welt, von den Umständen, wie es mir hier geht, sondern dieses Glücklichsein kommt von Gott. Also egal, wie der Zustand hier auf der Erde ist für dich, wie du unterwegs bist, das Glücklichsein ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern dieses Glücklichsein ist abhängig von Gott und er stillt all deinen Mangel. Also es ist egal, ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du gut bist in der Schule oder nicht. Es ist unabhängig von deinen Umständen, sondern es ist abhängig von Gott. Und das Erste, was Gott sagt oder was Jesus sagt zu seinen Jüngern, glücklich zu preisen sind die, die geistlich arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn man das hört und liest, glücklich ist, wer geistlich arm ist. Ich weiß noch, früher Diskussionen in der Schule und alles und dann auch zu Hause. Wenn man das erste Mal liest, dann denkt man sich, was heißt das eigentlich? Heißt es, glücklich ist, der blöd ist? Was bedeutet geistlich arm? Und ich glaube, das ist eins der ist die Grundlage eigentlich. Und geistlich arm bedeutet eigentlich, ich erkenne an, dass Jesus König ist. Er regiert und er meint es gut mit ihr. Und das heißt, mein Ego stelle ich zurück. Geistlich arm heißt, ich gehe runter von meinem Lebensthron und sage, Jesus, du darfst auf diesen Lebensthron draufsteigen und du darfst regieren. Das heißt nicht, da dass man seinen Kopf nicht gebrauchen darf. Das heißt nicht, man darf nicht gut sein in der Schule oder im Betrieb oder intelligent sein, sondern es heißt wirklich anzuerkennen, Jesus ist König, Jesus ist Herr und ich lasse ihn regieren in meinem Leben. Und es ist eine freiwillige Unterordnung. Das ist nichts mit du musst, sondern du darfst. Also das ist ein Angebot. Jesus sagt, wer mich anerkennt, wer sagt, okay, ich brauche dich in meinem Leben, der wird das Himmelreich, dem gehört das Himmelreich. Letztes Mal habe ich viel über das Himmelreich geredet. Das Himmelreich ist der Bereich, wo Jesus regiert. Das ist im Himmel. Und wir beten auch wie im Himmel, so auf Erden. Also er will, dass sein Reich sich auch hier ausbreitet. Und es geht dann auch um die Ewigkeit, aber es fängt heute und jetzt schon an. Und dieses geistliche Armsein bedeutet, es kostet dich alles. In Lukas 14 steht zum Beispiel, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Wege folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann geht er darauf ein, da heißt dann weiter, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Also geistlich arm bedeutet auch, dass du dir wirklich Gedanken machst, will ich diesem König nachfolgen oder nicht? Ist es mir wert, Jesus nachzufolgen oder ist es mir nicht wert? Und da gibt es eine Geschichte, eine Begebenheit in der Bibel, die mich eigentlich sehr traurig stimmt, weil Christsein, Jesus nachfolgen, ist nichts Billiges. Es ist nichts, ich folge halt Jesus nach, er rettet mich halt, ich will halt gerettet werden, ich will halt im Himmel sein, sondern Jesus sagt, ich möchte dein ganzes Leben haben, ich möchte, dass du deine Denkweise änderst, wenn ich König bin, ich möchte, dass du lernst, meine Wege zu folgen. Ich möchte, dass du dein altes Leben aufgibst und sagst, diese Sachen, was ich mit dir vorhabe in deinem Leben, das möchte ich, dass du annimmst und ich möchte regieren. Und da war ein junger Mann, man nennt ihn den reichen Jüngling, steht in Markus 10 oder in Matthäus 19, der kam zu Jesus hin und hat gefragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und dann zählt er auf, wie gut er ist. Er hat gesagt, ich habe alle Gebote gehalten, ich habe gemordet, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich habe nicht gestohlen, ich habe keine falschen Aussagen gemacht, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus hat ihm nicht mal widersprochen. Und dann aber sagt Jesus, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Also Jesus sagt, der Mann war nämlich sehr reich, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und der junge Mann hat nachgedacht und kam zu folgendem Ergebnis. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus lässt ihm seine Entscheidung. Dieser junge Mann hat entschieden, mein Vermögen ist mir wichtiger, als dir nachzufolgen. Das Problem ist nicht, dass er reich ist. Reich sein ist kein Problem. Aber das Problem ist, wenn mein Herz am Reichtum hängt. Und beim reichen Jüngling, bei diesem jungen Mann, hing das Herz am Reichtum. Und deswegen hat Jesus den Finger in diese Wunde gelegt und gesagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann möchte ich die Nummer eins sein in deinem Leben. Und es bedeutet, ich möchte wichtiger sein als dein Reichtum. Und dieser junge Mann hat sich dagegen entschieden, hat aber dadurch auch nicht das Himmelreich. Und das ist mir wichtig, dass ihr wirklich überlegt, ist es mir wert, Jesus nachzufolgen oder nicht? Und in der Bibel heißt es auch, Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Also wenn du aus eigener Kraft versuchst, gerettet zu werden, ins Himmelreich zu kommen, alles, das wird nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, Jesus, du bist die Nummer eins, ich trete einen Schritt zurück, ich erlaube dir, in meinem Leben, in allen Bereichen reinzusprechen, die auch mir unangenehm sind. Bei dem jungen Mann war es Reichtum. Und er sagt, du darfst regieren, du darfst sagen, wie es weitergeht. Dann wirst du gerettet, dann gehört dir das Himmelreich. Also es hat ganz stark was zu tun mit, ich erkenne Jesus an als König. Jesus ist König, ob du willst oder nicht. Aber es ist deine persönliche Entscheidung, ob du das willst, dass er in deinem Leben regiert oder nicht. Das liegt an dir. Und wenn du sagst, ja Herr, du bist König, du weißt es besser als ich, du bist das Beste, was mir passiert im Leben, deine Wege sind besser als meine Wege, dann bist du glücklich zu preisen. Dann ist es egal, wie deine Umstände sind, denn dir gehört das ganze Himmelreich. Jesus ist an deiner Seite und dir gehört alles, was ihm gehört, aber es kostet dich alles. Und mir ist wichtig, dass man nicht sagt, oh, ich werde halt Christ, weil ich gerettet werden will und ganz schnell so zack, zack, sondern dass du dir wirklich die Kosten überschlägst und dir überlegst, was es bedeutet. Denn es bedeutet, Jesus ist an erster Stelle und nicht mehr du. Der zweite Schritt, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Hier gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, yeah, meine Frau ist gestorben, ich feiere das. Das glaube ich nicht, dass es das bedeutet. Sondern ich glaube, das bedeutet was anderes. Und wenn man den Zusammenhang, werde ich gleich erklären, da sage ich, auf was ich da denke, um was es da geht. Bei dem ersten ging es um anzuerkennen, wer ist Gott. Ganz viel mit Kopf durchdenken, wirklich zu erkennen, wer ist Gott. Und ich glaube, hier geht es um die Gefühle. Es geht zu erkennen und zu fühlen, darüber zu trauern, dass ich ein Sünder bin. Dieser Schmerz zu erkennen, das, was Gott eigentlich für mein Leben vorgestellt hat, das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Ich bin ein Lügner, ich bin ein Betrüger, ich bin nicht so heilig und vollkommen, wie Gott sich das eigentlich denkt. Und wenn ich das erkenne und wenn ich darüber trauere, dann werde ich getröstet werden. Ich glaube, die Pharisäer damals, die hat ja Jesus immer wieder angekreidet. Und die Pharisäer haben ja sich total bemüht, gut zu leben, aber sie haben immer geglaubt, sie sind ein bisschen besser als die anderen. Die Pharisäer waren so die Pastoren der damaligen Zeit und sie haben gedacht, wir sind heiliger, wir sind besser als das normale Volk. Und das Problem von den Pharisäern war, sie haben nicht getrauert. Und deswegen haben sie aus eigener Kraft herausgelebt und deswegen waren sie religiös und haben alles aus eigener Kraft gemacht, ganz viel Druck ausgeübt, aber das war nicht frei. Und ich weiß noch ein Erlebnis, ich war ein Pre-Teenie, sagt man da, vielleicht so 11, 10, 11, 12, weiß nicht mehr genau. Und ich weiß, wo ich noch zu Hause war und wo ich ganz persönlich erkannt habe, wie Gott heilig ist und wie ich als Mensch bin. Und ich habe bitterlich geweint. Ich weiß noch, ich habe bitterlich geweint, weil ich erkannt habe, ich bin verloren ohne Gott. Und es war ein schlimmer Schmerz. Der war nicht schön. Aber es gibt eine schöne Stelle in 2. Korinther 7, 10, das beschreibt, was mit diesem Schmerz passiert. Und zwar der Paulus hat im 1. Korinther den Korinthern einen Brief geschrieben, der hat es in sich gehabt. Also der hat sie zurechtgewiesen, er hat gesagt, boah, wie ihr lebt, es ist total falsch, hat sie zwar immer wieder ermutigt, aber er hat ganz klar gesagt, hey, so nicht. Und dann schreibt er im 2. Korintherbrief, das möchte ich gern vorlesen, da möchte ich mir die Zeit nehmen, da steht 2. Korinther 7, 9 folgende. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr. Natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Seht doch, wie vieles gerade dieser gottgewollte Schmerz bei euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir, leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar Bestrafung des Schuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Der Prozess von den Korinthern war sehr schmerzhaft, aber diese Trauer war die Energie auch, das Erkennen, um extreme Schritte zu gehen, damit sie ihr Leben in Ordnung gebracht haben. Und die Trauer der Welt, wenn da Gott nicht reinkommt, sieht nämlich so aus. Die anderen sind blöd, die anderen sind schuld, ich kann noch gar nichts dafür, meine Eltern waren schuld, mein ganzes Umfeld ist schuld und man beharrt auf seinen Weg und läuft sozusagen ins Verderben. Aber wenn man göttliche Trauer hat, die führt zur Rettung, denn wir erkennen, wow, so wie Gott sich das vorgestellt hat, so bin ich gar nicht. Und neues Denken und neues Handeln kommt rein in meinem Leben. Und wenn man, ich vergleiche das mit einem Alkoholiker. Ein Alkoholiker, den kann man erst helfen, wenn er wirklich erkennt, dass er Alkoholiker ist. Davor sagt er, ja, ist ja nicht so schlimm, nur ein bisschen Alkohol, ich habe das schon unter Kontrolle, ich weiß, wie viel ich schaffe und das geht schon, das passt schon. Erst wenn ein Alkoholiker erkennt, dass er Alkoholiker ist, erst dann kann er wirklich Hilfe erfahren und annehmen und erst dann kann er Schritte gehen. Und so ist es auch bei uns. Erst dann, wenn wir wirklich erkennen, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, erst dann können wir getröstet werden. Und hier kommt der Heilige Geist. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, Tröster, also einen Paraklet, geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr aus eigener Kraft gut werdet, aus eigener Kraft Sachen macht, sondern das zu erkennen, ich bin Sünder, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Und hier kann der Heilige Geist rein und er erneuert unser Denken, er hilft uns, unser Leben zu ändern, er gibt Kraft, unser Leben zu ändern und er gibt uns Trost darüber, dass wir, Gott ist vollkommen, wir stehen hier und der Heilige Geist hilft uns eigentlich, ein Leben zu leben, vollkommen zu sein, wie Gott sich das vorgestellt hat. Jesus war auf dem Boot unterwegs, es hat total gestürmt und er hat tief und fest geschlafen. Und dann, die Jünger haben Panik gehabt, haben geschrien und gemacht und getan. Und erst als sie zu Jesus hingegangen sind und gesagt, Herr, wir brauchen deine Hilfe, erst dann hat Jesus den Sturm gestillt. Und so ist es auch, Jesus möchte eingreifen, will helfen, aber er ist ein Gentleman. Er überfährt dich nicht. Wenn du sagst, Herr, ich kann nicht, ich bin verloren, ich brauche dich, dann tritt er ein und sagt, hier bin ich, ich helfe dir, ich vergebe dir die Sünden, ich gehe mit dir den Weg. Und hier ist der Tröster. Und das ist, glaube ich, was diese Stelle sagen will. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Jesus, der uns tröstet. Und glücklich zu preisen ist, die trauern. Glücklich sind die, die wirklich verstanden haben, ohne Jesus zu leben, schaffe ich nicht. Ohne Jesus bin ich verloren. Die wirklich verstanden haben, ich brauche Jesus, dass er mich rettet von meiner Verlorenheit. Und das werden wir später auch noch im Abendmahl feiern. Das ist wirklich ein Fest, wir können es preisen, weil wenn wir das erkannt haben, werden wir getröstet werden. Jetzt komme ich zur letzten Seligpreisung heute, was ich mit euch anschauen will. Also das erste war, arm im Geist anzuerkennen, Jesus ist König, Jesus ist Herr, du kriegst das Himmelreich. Das zweite ist auch vom ganzen Herzen zu verstehen, ich bin verloren. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, er hat den Heiligen Geist geschickt, damit er uns tröstet. Und jetzt, glaube ich, jetzt wird es ganz praktisch. Da heißt es, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Sanftmut und Besitz erhalten sind eigentlich so zwei Widersprüche. So was ich damals als Elektriker gelernt habe, war, du brauchst Ellbogen, ganz schön kräftige Ellbogen. Wenn du kräftige Ellbogen hast, dann kannst du in dieser Welt bestehen. Wenn du was werden willst in dieser Welt, dann herrscht das Recht des Stärkeren. Da musst du durchbrechen, egal was kommt, damit du irgendwie dich behaupten kannst. So, und Jesus sagt, die Sanftmütigen werden die Erde als Besitz erhalten. Und ich möchte als erstes Sanftmut anschauen, dann Besitz erhalten und dann möchte ich es nochmal zusammenführen. Ich glaube, diese Sanftmut bedeutet auch, wie wir miteinander umgehen, untereinander. Und es hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder sowas, sondern hat eine Charaktereigenschaft, wo ich aufgeschlossen bin, ohne aggressiv zu sein und so. Aber ich glaube gar nicht, dass es diese Sanftmut untereinander zu tun hat, sondern es geht darum, um unsere Aufgeschlossenheit und unsere Geisteshaltung, wie wir das Handeln Gottes annehmen, und zwar ohne Einwände, ohne Widerstand und ohne Auflehnung. Also was Jesus dann erklärt in der Bergpredigt, da gibt es zwei Reaktionen. Entweder sage ich, ja Jesus, du bist gut, ich vertraue dir, ich nehme das an, oder sagst, also Jesus, das mit der Bergpredigt, Feinde lieben, so nicht. Ich habe ganz andere Erfahrungen. Und so. Aber ich glaube, dieses, du kannst dich feiern, wenn du das Wort Gottes annehmen kannst, ohne Einwände. Und das Erdebesitz erhalten, glaube ich, ich glaube nicht, dass es um ein Grundstück geht. Also ich habe jetzt meine 500 Quadratmeter, stell mich drauf und kann das feiern. Ich glaube nicht, dass es um einen Grund geht, sondern es geht, glaube ich, darum, wie du dein Leben lebst. Bist du ein Getriebener? Bist du gehetzt? Oder Gott hat dir Sachen anvertraut und du kannst die Sachen leben? Egal, wie die Umstände herum sind, egal, wie die Sachen sind, dass du seinen Segen erlebst und daraus Erfolg bringst. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle in 5. Mose 30, die möchte ich gern vorlesen. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, Segen und Fluch und so, aber ich glaube, das ist eine Wahrheit. Wenn wir anerkennen, Gott ist gut, sein Wort in der Bibel, seine Bergpredigt, wenn wir uns danach ausrichten und sagen, ja, Herr, ich will danach leben, weil ich weiß, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich glaube, darauf liegt Segen. Darauf, Gott schenkt Gelingen, wie du Beziehungen lebst. Wenn du sagst, rechte Stärkeren, Ellbogentechnik, immer Angst, zu kurz zu kommen, immer Angst, du musst kämpfen. Und wenn du nicht gelernt hast, zu vergeben, wie Jesus sagt, 7x70 zu vergeben, dann wirst du bitter. Aber Jesus sagt, hey, vergib, lass los. Ich kümmere mich um diese Sachen. Und dann wirst du Frieden haben und dann wirst du dein Leben gestalten können, dein Leben leben können. Und über Jesus wird ausgesagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ich mal das Leben von Jesus anschaue, er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt, er wurde geschlagen, er wurde gekreuzigt, er hat Kranke geheilt, er hat gefeiert, er hat Dämonen ausgetrieben, er war unterwegs. Er hat alles erlebt, alle Facetten seines Lebens, gute wie ganz finstere und tiefe Zeiten. Aber Jesus war niemals Opfer seiner Umstände, sondern er hat immer genau gewusst, egal wie die Umstände sind, Gott ist bei ihm und er weiß genau, was er tut. Und deswegen konnte er auch ans Kreuz gehen, weil er demütig und sanftmütig, weil er erkannt hat, das ist das Beste, was Gott vorhat, weil dadurch kann ich die Menschen retten und ich kann mein Königreich weiter aufbauen. Und er hat es gewusst. Und das ist auch, es geht mal darum, nicht zu fragen, also wenn du sanftmütig bist, dann wirst du keine Probleme mehr haben, dann wird alles gut sein. Um das geht es nicht, sondern du bist kein Getriebener, sondern du kannst dein Leben gestalten. Und da gibt es eine Stelle in 4. Mose 12, 3, da heißt es, Mose war sehr demütig, es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und wenn man sich das Wort anschaut, demütig, das ist sanftmütig und in der, wenn man das Alte Testament in Griechisch liest, ist eigentlich Hebräisch, dann ist es das gleiche Wort, wie hier verwendet wird. Und von Mose wird gesagt, er war sanftmütig. Und wenn ich mal das Leben von Mose anschaue, der hat viel Stress gehabt. Der Pharao war hinter ihm her, Volk, das immer wieder gejammert hat. Also er hat auch richtig viel Druck und Stress erlebt. Aber er hat Gott sehen dürfen. Er hat ein Volk aus der Gefangenschaft ins verheißene Land führen dürfen. Gott hat ihn unglaublich gebraucht, obwohl die Umstände ganz schwierig waren. Und das ist für mich dieses Bild, dieses Land Besitz erhalten. In der Offenbarung wird dann beschrieben, wir werden, wie das neue Welt und neue Erde und neue Welt aussehen wird. Und es ist auch gut. Aber wir möchten nicht nur in der Zukunft sein, sondern es hat was mit hier und jetzt zu tun. Wenn wir sanftmütig, wenn wir sagen, ja, Jesus, dein Wort ist gut, wir wollen danach leben, dann kannst du dein Leben leben, auch wenn du Stress hast, auch wenn es schwierig ist. Aber Gott ist an deiner Seite und du bist kein Opfer, sondern Gestalter deines Lebens. Und deswegen glaube ich, so die ersten drei Seligpreisungen sind ganz wichtig für uns. Die geistlich arm sind, gehört das Himmelreich. Wenn wir anerkennen, Jesus, du bist die Nummer eins. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass dein Reich gebaut wird. Es geht um dein Wille. Wenn ich das entschieden habe und sage, Jesus, gib alle meine Lebensbereiche, gehst du nicht leer aus, sondern du kriegst sein ganzes Himmelreich, alles, was er hat. Das nächste ist, die Trauern werden getröstet werden. Wenn wir wirklich erkennen, boah, ich bin ein Sünder. Es geht mal nicht darum, dass alle so gebeugt rausgehen, boah, ich bin so schlecht und sowas, sondern es ist wichtig zu trauern, aber dass wir getröstet werden und feiern. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wir müssen nicht Trauernde und Sünder bleiben, sondern er hat einen ganz anderen Weg für uns. Und dann die Sanftmütigen, wenn wir das Wort annehmen können, seine Weisungen ohne Gegenwehr, sondern sagen, ja, Jesus, das ist gut, ich will es machen. dann bist du kein Opfer, sondern Gestalter deines Lebens. Und es ist, glaube ich, so die Voraussetzung auch für die Bergpredigt, wenn wir sie lesen, da kommt noch ganz viel, aber das ist diese Haltung. Und wenn wir diese Haltung nicht haben, dann ist die Bergpredigt schwierig, gesetzlich unmöglich. Aber durch den Heiligen Geist und durch diese Haltung wird die Bergpredigt ganz lebendig und ich freue mich schon auf die kommenden Wochen, was alles kommen wird. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, Jesus, du sollst die Nummer eins sein, ich gebe dir mein Leben. Vielleicht ist es dran für dich zu sagen, hey, zeig mir, Herr, dass ich mal Buße tun kann. Zeig mir mal auf. Es geht jetzt nicht, was zu suchen, sondern wirklich zu verstehen, dass ich eigentlich verloren bin ohne Gott. Dass du betest, hey, Herr, zeig mir das einfach mal, wenn du es noch nie erlebt hast. Oder zu sagen, ja, Herr, deine Wege sind du gut, dein Wort ist gut, ich möchte es annehmen. Du merkst, ich brauche eine Herzensveränderung, damit ich kein Opfer, sondern Gestalter bin meines Lebens. Amen. Wir werden jetzt noch ein Musikstück hören und danach werde ich ins Abendmahl überleiten.